Turi 2 Podcast. Menschen, Medien, Marken.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Heute wird es hier etwas metamäßig. Wir sprechen in unserem Podcast nämlich über Podcasts und zwar mit einem der erfolgreichsten Podcast-Produzenten in Deutschland mit Zeit Online. Vom Webangebot der Wochenzeitung kommen einige der erfolgreichsten Podcasts überhaupt, darunter zum Beispiel Zeitverbrechen mit Sabine Rückert oder der News-Podcast Was Jetzt und der unendliche Podcast Alles gesagt mit Christoph Arment und Jochen Wiegner. Im Gespräch sein wird gleich Enrique Tarragona. Er ist Geschäftsführer von Zeit Online und er hat einige doch ziemlich gravierende Neuerungen im Podcast-Angebot der Zeit mit dabei. Und zwar setzt Zeit Online künftig auf Paid-Podcasts. Hörerinnen und Hörer, die das ganze Podcast-Angebot von Zeit und Zeit Online genießen wollen, müssen künftig ein bisschen was dafür zahlen. Warum das so ist, was sich konkret ändert, wie das Geschäftsmodell der Zeit-Podcasts heute aussieht, wie es künftig aussehen wird und was vielleicht auch andere Podcast-Produzentinnen und Produzenten daraus lernen können, das erfahrt ihr jetzt. Das Gespräch mit Enrique Tarragona führt mein Kollege Rupert Sommer. Er ist Medienjournalist in München.
Guten Tag, Herr Tarragona.
Hallo.
Herr Tarragona, Podcast boomen, auch bei der Zeit wird das Angebot laufend ausgebaut. Wie groß ist denn Ihre Sorge, dass die Leute sonst gar nicht mehr lesen?
Überhaupt gar nicht, tatsächlich. Das beschäftigt uns. Wir haben überhaupt gar keine Angst vor Kannibalisierung zwischen den verschiedenen Mediengattungen, sondern wir sehen Podcast tatsächlich eher als eine wahnsinnig große Chance, die uns sogar in ihrer Wirkung überrascht hat, neue Zielgruppen zu erreichen. Und wir merken ja auch, dass es zunehmend wichtiger wird, gegebenenfalls auch andere Mediengattungen zu erobern, weil wir ja zum Beispiel mit einem Pay-Angebot auf der Webseite ja eher in die Situation kommen, dass die ehemals freie Webseite, die sehr große Reichweiten hatte, zunehmend verschlossen wird. Also für uns ist das eher eine riesige Chance.
Zeit und Zeit Online bieten ja ein ganzes Füllhorn an Podcast-Angeboten. Warum die Breite, und das ist ja auch ein Aufwand, den Sie treiben, wie wichtig ist denn das Angebot? Hauptsächlich Kundenbindung für das Erschließen neuer Zielgruppen oder auch um Abo-Strategien zu verfolgen beziehungsweise Nutzer längerfristig in Abo-Modelle zu überführen?
Wir machen Podcasts tatsächlich schon wahnsinnig lange, also mit Zeitwissen, auch schon viele Jahre, wo das noch ein völliges Nischenprodukt war. Und ich glaube, kaum jemand im Haus wusste, dass wir einen Podcast betreiben. Und als das Thema bei den USA größer wurde und irgendwann auch Jochen Wegner, unser Chefredakteur, kam und sagte, da zuckt was, da möchte ich mal experimentieren, waren wir in der glücklichen Situation, einfach sagen zu können, okay, wir geben dir mal freie Hand, teste doch mal was aus. Schau einfach mal, was vielleicht funktionieren könnte. Insofern hatten wir nie einen großen strategischen Plan, wo wir vorher genau überlegt hätten, welcher Podcast für uns der richtige ist, sondern wir hatten eher die Situation zu sagen, lass uns doch mal ein paar Ideen ausprobieren und schauen, ob irgendwas davon funktioniert. Und so sind wir schon relativ breit in den Markt gestartet von Anfang an und haben Dinge getan, die, ich sag mal, naheliegend waren. Ein Nachrichtenpodcast ist jetzt nicht wahnsinnig überraschend für eine Nachrichtenwebseite. Aber wir haben auch Dinge getan, mit denen, glaube ich, niemand so gerechnet hätte. Zum Beispiel Alles gesagt. Jeder aus der Branche und auch außerhalb hat eigentlich gesagt, das ist eine total schwachsinnige Idee, einen Podcast zu machen, der so lange geht, bis der Gesprächspartner aufgibt. Aber irgendwie haben wir gesagt, wir probieren es mal aus und hätten nie gedacht, dass das mittlerweile ein Kultcharakter geworden ist. Auch Verbrechen. Es war vielleicht nicht ganz überraschend, dass Crime funktionieren könnte, aber der Erfolg, den wir haben mit Sabine Rückert, mit Andreas Senka, den hätten wir so nie vorhergesehen.
Jetzt kann man natürlich gerade bei Alles gesagt sagen, das ist ein tolles auch Schaufensterstück. Das ist ja auch nicht nur eine journalistische, sondern auch eine konditionelle Meisterleistung auf vielen Seiten. Trotzdem, da würde der Verdacht ja tatsächlich bestehen, wer das durchhört, kann ja gar nicht mehr rein praktisch lesen. Was ist denn da tatsächlich die genaue Funktion? Hat das Kundenbindungscharakter oder auch sozusagen ist das ein Log-Angebot, um sich tiefer mit der gesamten Angebotsfülle zu befassen?
Ich glaube, dass wir mit Podcast vor allem zum Start vor allem zwei Ziele verfolgt haben. Das eine Ziel war, tatsächlich in einer neuen Mediengattung, wo wir gemerkt haben, dass dort eine große Begeisterung entsteht, dabei sein zu wollen. Und wir merken, dass wir auch in den Podcast Menschen erreichen, die wir noch in keinem anderen Medium erreichen. Es ist gar nicht so, dass vor allem Zeitleser oder Zeit-Online-Nutzer uns hören, sondern es sind viele Hörerinnen und Hörer, die vorher noch gar keinen Kontakt mit einem unserer Produkte hatten. Und das ist natürlich für uns eine riesige Chance, erstmal überhaupt neue Marken-Touchpoints zu bilden und die Leute ja natürlich dann auch zur Zeit online zu bringen. Der zweite Gedanke war natürlich von Anfang an auch, wenn dort große Reichweiten sind, steckt dort nicht auch ein Geschäftsmodell? Sei es eben über Werbevermarktung oder sei es eben auch, dass wir der Überzeugung sind, selbst ohne ein Pay-Modell ist jede Nutzung der Marke für einen Abonnenten erstmal ein Grund, nicht zu kündigen. Das haben auch immer wieder Untersuchungen im Wettbewerb gezeigt, dass auch Newsletter oder andere Themen dazu führen, je mehr jemand, der bezahlt, Kontakt mit der Marke hat, je mehr er aus dem Angebot nutzt, desto unwahrscheinlicher ist es, dass jemand kündigt. Und dabei ist es gar nicht so relevant, ob das, was er nutzt, jetzt tatsächlich Teil des Abos ist oder nicht, sondern es ist eher für ihn diese Bestätigung, ja, ich verbringe ja sehr viel Zeit mit der Marke, darum ist mein Abo auch gerechtfertigt.
Trotzdem, das führt ja fast schon zu einem Reizreaktionssystem, wie man es auch im Umgang mit vielleicht tatsächlich sehr nervöser Kundschaft unterstellen könnte. Heißt das, deswegen muss man auch immer wieder neue Podcasts gründen, in den Markt bringen, um auch jedem zu signalisieren, rund um die Marke tut sich so viel, ja nicht auf die Idee kommen, an eine Kündigung zu denken?
Ich glaube, man muss jetzt nicht immer weiter neue Podcasts produzieren. Ich glaube, es ist ein bisschen wie auf der Webseite auch. Irgendwann hat man natürlich auch ein Portfolio, was man ja noch handeln und bewirtschaften muss. Und wir sind mit mittlerweile ja zwischen 20 und 30 Podcasts, die wir live haben, einer der größten Publisher, gerade in der Breite des Angebots. Und das merken wir natürlich auch. Das ist schon auch ein Betrieb, den man sich leisten wollen muss. Ich glaube, wichtiger ist eher, dass man immer wieder auch neue Sachen ausprobiert und bereit ist, auch mal was einzustellen. Es ist ja auch nicht so, dass jeder Podcast immer gleich funktioniert. Und mittlerweile ist es so, dass wir schon relativ klare Vorgaben haben und sagen, wenn wir auch mit einer Idee starten, dann haben wir eine gewisse Zeit, die wir dieser Idee geben. Wenn wir aber dann nicht merken, dass da irgendwas passiert und wir auch dann mit ein bisschen Hilfeleistung es nicht schaffen, dass dort mehr Hörer entstehen, dann hören wir gegebenenfalls auch wieder auf, bauen dafür aber auch andere Ideen weiter aus. Aber ich würde jetzt mal sagen, mit dem Portfolio, das wir jetzt haben, sind wir ganz zufrieden. Ich glaube, was jetzt eher passieren wird, ist vielleicht nicht mehr so viele unendliche Podcasts, die immer weiterlaufen, sondern was wir jetzt merken ist, dass wir verstärkt auch in geschlossene Serials gehen, so wie White oder ähnliches, Deutsche Geister, wo wir merken, Doku-Podcasts, die vielleicht auch nur auf ein paar Folgen sich beziehen. Das ist ein Thema, wo wir, glaube ich, gerade ein paar neue Ideen haben.
Das berührt ja natürlich auch der ganze Komplex, inwieweit ist so ein Aufwand auch stemmbar, auch für einen solventen Verlag, berührt ja natürlich die Frage, was lässt sich am Markt auch etablieren. Bislang setzen Sie ja stark auf ein Reichweitenmodell, da könnte sich ja was ändern. Welche Strategie ist denn geplant? Kommt jetzt sozusagen alles hinter eine Bezahlschranke? Was planen Sie?
Alles hinter die Bezahlschranke ist im Moment überhaupt keine Option für uns. Dafür ist es viel zu spannend, viele Menschen zu erreichen und wie gesagt auch Menschen zu erreichen, die wir sonst nirgendwo adressieren könnten. Was wir eher planen, ist, glaube ich, etwas, das vielleicht ein bisschen einen ähnlichen Weg gehen wird, wie wir es ja auf der Webseite auch erlebt haben. Das heißt, zum Start versuchen wir natürlich erstmal weniger zu verschließen, vielleicht auch Dinge zu verschließen, die es bisher noch gar nicht gab, so wie zum Beispiel Doku-Serials und ähnliches. Und wir möchten mal gucken, wie sich dieses Angebot dann auch im Markt etabliert. Das ist ja auch ein bisschen eine Besonderheit, dass wir hier gar nicht alleine agieren, sondern wir sind hier viel abhängiger auch von externen Plattformen. Podcasts werden ja nicht auf der Webseite hauptsächlich genutzt, sondern auf Spotify, Apple Podcast. Und wir konnten ja auch erst diese Strategie Paid Podcast starten, nachdem die Plattformen sich auch dafür geöffnet haben. Also nachdem es auch möglich geworden ist, auf diesen Plattformen auch Abos von uns zu verkaufen und Abonnenten von uns dort einen Zugang zu gewähren. Ich glaube, dass die Content-Strategie, mit der wir jetzt zum Start beginnen, ähnlich wie damals bei der Paywall auch, relativ minimalinvasiv ist. Das ist jetzt niemand, der jetzt Podcast hört, hat das Gefühl, da geht wahnsinnig viel verloren oder man nimmt ihm was weg. Langfristig kann es schon sein, dass wir natürlich, wenn wir merken, dass das ein Erfolg ist, ähnlich wie bei der Paywall, dass wir vielleicht auch zunehmend Dinge verschranken werden. Aber das ist wirklich abhängig davon, wie sich das entwickelt und ob wir natürlich auch die Chance sehen, diesen Hörermarkt im Vergleich zum Lesermarkt eben auch für uns wirtschaftlich weiterzuentwickeln.
Und trotzdem, wenn jemand tatsächlich beispielsweise an der Star-Angebote ganz besonders interessiert ist, führt ja in der Regel jetzt der Weg über dann doch längerfristig ein Zeitplus, ein digitales Abo abzuschließen. Da könnte man sich ja auch anderes überlegen, ein reines Podcast-Abonnement. Inwieweit ist sowas angedacht oder könnte konkret werden?
Also mit ein reines Podcast-Abo neben dem Zugang über das große Digital-Abo, das ist geplant und steht auch kurz vor Launch. Das heißt, wir werden in Kürze auch mit einem alternativen Angebot starten und werden auch mit einem Podcast-Abo an den Markt gehen, was sozusagen auf günstigeren Zugang erlaubt, dann eben aber auch nur auf die exklusiven Podcast-Inhalte. Und warum tun wir das? Zum einen, wir glauben, dass es eine Zielgruppe gibt, die vielleicht nur Podcast hören möchte von uns erstmal und bereit ist, dafür auch etwas zu bezahlen, aber vielleicht noch nicht so nah an der Marke ist, dass sie gleich unser Gesamtangebot abschließen möchte. Aber natürlich ist unser Ziel, diese Leute dann im Laufe der Zeit an die Marke heranzuführen und sie möglichst auch zu einem Upselling zu bewegen. Wir wollen aber auf der anderen Seite eben aber auch Zielgruppen erreichen, die vielleicht sagen, ich bin jetzt nur an beispielsweise Inhalten von Verbrechen oder dem Archivzugang oder ich möchte alles, ich möchte jedes Serial hören. Ich habe tatsächlich einen reinen Podcast, einen reinen Hörzugang zurzeit. Den möchten wir eben auch ein Angebot anbieten.
Wie sieht denn das konkret aus? Kann man dann in einen Abo-Korb Angebote reinpflücken, die einem gefallen? Oder ist es ein pauschaler Generalschlüssel, der den gesamten Podcast-Schatzschrank aufsperrt? Wie wird sich das Angebot konkret, also dieses Pay-Only-Angebot konkret gestalten?
Genau, das Podcast-Abo wird alle verschlossenen Inhalte im Bereich Podcast umfassen und ist immer auch ein Teil des Digital-Abos. Das heißt, man hat die Chance sozusagen nur für das Thema Podcast separat ein Abo abzuschließen. Man hat nicht die Wahl und kann sagen, dann kann ich mir anhören. Es wird kein sozusagen, ich habe jetzt 10 Podcasts frei oder ähnliches, sondern alles, was verschlossen ist, ist Teil dieses Abos. Das heißt, der Archivzugang, den wir jetzt in Teilen verschlossen haben, die exklusiven Serials, die wir schon am Start haben, aber auch alle zukünftigen exklusiven Folgen und vielleicht auch exklusive Formate, die wir entwickeln wollen.
Ist man natürlich jetzt ganz konkret Ross und Reiter interessiert, was kostet das und wie schwer war es dafür, einen Preis zu entwickeln?
Also es wird 4,99 kosten im Monat. Und wir haben uns bei der Preisfindung vor allem am Wettbewerb orientiert. Es gibt ja schon einige Paid-Podcast-Angebote, sowohl auf Einzelpodcast-Ebene als auch international für das, was wir tun. Mit der New York Times, mit einem Guardian, mit einem Economist sind ja auch schon Angebote im Markt, die eine ähnliche Strategie verfolgen. Und natürlich haben wir uns beim Preis ein bisschen danach orientiert, aber auch danach, wie wir auch glauben, zum einen diese Zielgruppe optimal monetarisieren zu können, aber gleichzeitig natürlich auch einen Zugang zu geben, der auch eine echte Alternative zum großen Abo darstellt.
Es ist damit dann aber ein Baustein, der jetzt erstmal losgelöst von dem reinen Abonnement der digitalen und auch der Printangebote ist. Das heißt, für Sie im ungünstigsten Fall bleibt jemand im Podcast-Angebot und würde sich nicht in die anderen Angebote weiterhin weiterentwickeln.
Also es ist nicht losgelöst, sondern wie gesagt, das Podcast-Abo ist auch Teil des Digital-Abos. Und das, was Sie als ungünstigen Fall beschreiben, weiß ich gar nicht, ob der wirklich so ungünstig ist. Also die Frage ist ja, gibt es da draußen eine Zielgruppe, die beispielsweise bereit ist, für Podcast Geld zu bezahlen, aber nie ein großes Zeit-Abo abschließen würde? Die würde ich im Moment, wenn ich sage, der Zugang ist nur über das Zeit-Abo möglich, einfach nicht erreichen. Oder ich würde immer nur Mitnahmeeffekte erzeugen, dass Leute sagen, ich schließe das ab, nutze es 4 Wochen und kündige wieder. Ich glaube, dass das große Abo der Zeit in Summe zu teuer ist, wenn ich nur Zugang zu bestimmten Podcast-Inhalten haben möchte. Ich glaube, es wird schwer, Menschen dazu zu bewegen, mehr als 25 Euro im Monat zu bezahlen, wenn sie nur Interesse an ein paar Podcast-Inhalten haben. Und insofern ist dieses günstige Abo für uns eher die Chance, diese Zielgruppe auch zu monetarisieren. Und damit natürlich aber auch eine Basis zu schaffen von Abonnenten eines günstigen Abos, die wir dann im Nachgang, wenn sie mal an die Marke herangeführt werden, dann eben auch ins große Abo zu führen. Wir sehen das eher als eine Vorstufe fürs große Abo, aber genauso eben auch als ein Angebot für Menschen, die tatsächlich ausschließlich eben nur Podcasts von uns nutzen wollen.
Sie werden das ja sicher auch ein bisschen durchgerechnet haben, möglicherweise Marktforschung betrieben haben. Mit welchem Potenzial ist denn da zu rechnen? Wie groß ist denn die Schnittmenge derer, die an den Podcasts so interessiert sind, dass sie dafür bezahlen wollen, aber sich nicht den sozusagen ganz großen Sack aufhalten wollen?
Ich möchte an der Stelle jetzt keine konkrete Zahl nennen, mit der wir rechnen. Im Business Case haben wir festgestellt, es ist gar nicht nötig, wahnsinnig ambitioniert zu sein, weil der große Vorteil ist, dass wir die Inhalte im Moment ja verschenken. Das heißt, kurz gesagt, jeder Abonnent, der jetzt Geld dafür bezahlt, ist mehr, als wir jetzt haben. Da wir ja auch nicht alle Inhalte, die wir jetzt ja dann auch mit einem kleinen Abo anbieten, sind ja weitestgehend im Moment schon da. Und zwar umsonst. Das heißt, es ist ja nicht so, dass ich jetzt wahnsinnige Investitionen habe, die ich dann erstmal gegenfinanzieren muss, sondern ich habe ja schon relativ viele Inhalte, die wir jetzt in Teilen verschranken, wie zum Beispiel den Archivzugang. Andere Inhalte, wie zum Beispiel die Serials, sowas wie White oder Deutsche Geister, hatten sowieso immer die Herausforderung, dass sie zum Beispiel für den Werbemarkt kaum nutzbar waren, weil sie als ein geschlossenes Format sozusagen, wenn sie dann gekommen sind, für Werbekunden oft zu spät kamen, bevor das dann in der Kampagnenbildung relevant wurde. Das heißt, ich glaube, dass wir in jedem Falle mehr verdienen werden, als wir verdienen, wenn wir das Abo nicht einführen oder dass uns da ja große Kosten auf der anderen Seite entstehen. Insofern habe ich gar keine Angst davor, wenn die Zahl jetzt besonders viel oder wenig wird. Es kann nur mehr werden, als wir jetzt haben damit. Die spannende Frage ist eigentlich, die Sie stellen, kannibalisiere ich ja mit einem günstigen Abo ein mögliches großes Abo der Zeit? Wenn ich davor Angst hätte, dann müsste ich mir ja die Frage stellen, warum ich die Podcasts jetzt alle umsonst anbiete. Also wenn ich wirklich Angst hätte, dass die Podcast-Inhalte einem Nutzer reichen und dazu führen, dass er sagt, ich muss den Rest der Zeit nicht mehr nutzen, dann müsste ich mir ja eher die Frage stellen, warum ich jetzt diese ganzen Inhalte weitestgehend verschenke und nicht, warum ich manche davon günstig verkaufe im Vergleich zu jetzt. Das heißt, die Kannibalisierungsgefahr, die ich überhaupt nicht sehe, wäre ja jetzt aktuell viel größer, wo der Nutzer alles umsonst bekommt, als in Zukunft, wo er für einen Teil des Inhalts Geld bezahlen muss.
Das ist wohl wahr. Trotzdem argumentativ Leuten, die sich gewohnt hatten, dass ein Angebot jetzt erstmal wie selbstverständlich in das Haus flattert oder abrufbar ist, da plötzlich ein Preisschild draufzukleben, das führt ja sicher auch zu Reaktionen, die manchmal vielleicht auch in Überreaktionen münden, dass man sagt, da wende ich mich vielleicht doch lieber anderen kostenfreien Anbietern zu.
Das ist ohne Zweifel so. Und die Gefahr besteht bei jeder Einführung von einem Pay-Produkt. Die bestand auch damals, als wir die Paywall eingeführt haben. Und man muss ja sagen, viele Verlage, auch gerade in Deutschland, haben ja jahrelang diese Diskussion mit sich selbst geführt und haben gesagt, ist unser Angebot eigentlich gut genug, eine Paywall einzuführen? Es gibt so viele andere Nachrichtenangebote, die doch alle was Ähnliches machen und frei sind. Und außerdem haben wir eine ganz große Reichweite. Das haben wir ja alles schon bei der Paywall erlebt. Und im Endeffekt muss man sagen, was ja die letzten Jahre gezeigt haben, bei eigentlich fast allen Qualitätsanbietern ist, es lohnt sich in jedem Falle, eine Paywall zu entwickeln, wenn man guten Content hat, weil die Monetarisierung natürlich ungleich besser funktioniert als indirekt über Werbung. Das heißt, wir, aber auch unsere Marktbegleiter, haben ja alle gesehen, dass eigentlich die Paywalls am Ende die Refinanzierung von Online-Journalismus auf eine ganz andere Basis gehoben haben, als wir es vorher nur über die Werbefinanzierung hatten. Und ich glaube, dass Podcast mit der Reichweite, die dort stattfindet, mit der emotionalen Bindung, die bei Podcast vorherrscht, die ja nochmal viel größer ist. Also die Leute fühlen sich ja der Marke und den Host gegenüber viel näher noch als auf der Webseite. Ich bin überzeugt davon, dass dort genauso ein Potenzial ist, auch in einen Hörermarkt zu investieren. Dass ich dann gegebenenfalls weniger Hörer erreiche, als wenn alles frei ist, das ist so. Das ist einfach so. Also den Preis muss ich sozusagen bezahlen, dass etwas, was Geld kostet, immer von weniger Menschen genutzt wird, gegebenenfalls, als wenn es umsonst ist. Aber auf der anderen Seite entsteht dadurch, finde ich, auch nochmal ein ganz anderer Wert für diese Inhalte. Nicht nur im wahrsten Sinne, sondern eben auch bei den Hörern. Und wie gesagt, wir hatten, als wir die Paywall eingeführt haben, war es auch so, dass viele Redakteurskollegen vielleicht nicht wollten, dass ihr Inhalt hinter eine Paywall kommt, weil man Angst hat, der wird ja dann im Netz gar nicht mehr wahrgenommen und gelesen. Die Sorge hat heute niemand mehr. Es gibt keinen Redakteur mehr, der sagt, ich möchte nicht, dass mein Inhalt hinter eine Paywall kommt, weil da wird davon zu wenig Leuten gelesen. Schon allein deshalb, weil wir mehrere hunderttausend Abonnenten haben. Und ich glaube, dass wir einen ähnlichen Weg auch bei Podcast gehen werden. Ich glaube, wir werden auch bei Podcast irgendwann in einer Welt sein, wo es viele freie Inhalte gibt, die wir brauchen, um auch neue Leute zu erreichen, als Trichter, als Funnel. Aber es wird auch viele verschlossene Inhalte geben, die hoffentlich dann auch von sehr vielen Abonnenten genutzt werden.
Gut. Das heißt aber, weil Sie genau den Punkt ja jetzt auch selbst erwähnen, wird es auch nach Einführung des Podcast-Only-Abos weiterhin frei zugängliche Podcasts geben oder sind die dann gar nicht mehr erreichbar?
Nein, auf jeden Fall. Und es wird auf absehbare Zeit auch weiterhin ein Großteil der Podcasts frei sein. Das heißt, das Portfolio, was wir auch mit dem kleinen Abo verkaufen wollen, unterscheidet sich erstmal gar nicht großartig von dem, was wir jetzt haben. Das heißt, das Abo besteht ja im Prinzip aus drei Elementen. Das eine Element ist, wir haben jetzt schon, ich glaube, bei 9 Podcasts Teile des Archivs verschlossen. Alles gesagt, Verbrechen, Wissen, okay, America, Servus, Grüezchen, Hallo. Unter Pfarrerstöchtern ist das normal. Was machst du am Wochenende? Warum haben wir diese Podcasts, das Archiv, verschlossen? Weil ein nachrichtlicher Podcast wenig Sinn macht, das Archiv zu verschließen. Also wer will denn die Nachrichten von vor 4 Jahren hören? Das ist eine sehr kleine Zielgruppe. Das heißt, wir haben die Podcasts natürlich, das Archiv, verschlossen, wo es auch eine relevante Archivnutzung gibt. Der zweite Baustein des Podcast-Abos, den wir auch jetzt schon haben, ist exklusive Doku-Serien und Serials, wo wir teilweise 1-2 Folgen freimachen, aber den Rest eben hinter die Aboschranke nehmen. Auch davon gibt es jetzt schon welche. Wir wollen eben nur den Zugang dann gegebenenfalls auch für Menschen mit einem Podcast-Abo erlauben. Und was Neues und was jetzt starten wird im Laufe des Märzes und ich glaube im Laufe der Zeit ausbauen wird, wir werden auch zunehmend exklusive Inhalte innerhalb freier Formate produzieren. Das heißt, es wird so sein, dass Formate, die jetzt frei sind, plötzlich mehr Folgen haben als jetzt, Sonderfolgen haben, die dann aber nur Abonnenten zur Verfügung stellen. Mhm. Und da beginnen wir jetzt erstmal mit Einzelnen, wollen das aber auch ausbauen im Laufe der Zeit. Was noch nicht konkret geplant ist, was ich aber nicht ausschließen möchte, ist, dass wir irgendwann vielleicht auch ganze Formate haben, die nur für Abonnenten sind. Vielleicht ganz neue Formate, die wir jetzt noch gar nicht kennen, vielleicht auch Formate, die es jetzt schon gibt. Das ist ein bisschen die Frage, wie sehr dieses Produkt natürlich auch funktioniert. Und das war bei der Paywall ja ganz ähnlich. Da haben wir ja auch mal angefangen und haben nur aktuelle Inhalte der Wochenzeitung hinter eine Paywall gepackt, also nur die aktuelle Ausgabe der Zeit. So sind wir mal gestartet 2017. Heute sind viele Inhalte sowohl der Print- als auch der Online-Redaktion verschlossen, weil wir gemerkt haben, dass es natürlich auch dieses Geschäftsmodell trägt.
Einen Baustein haben wir noch gar nicht erwähnt. Es gibt ja auch bislang über die Audio-App der Zeit diese Möglichkeit, sich in eine bestimmte Anzahl von Artikeln, 10 Artikel pro Monat, auch vorlesen zu lassen. Wird das auch Teil dieses Podcast-Only-Abos oder hat das damit nichts, wird das dort nicht Eingang finden?
Doch, wir werden diese beiden Abos quasi migrieren. Das heißt, das jetzige Audio-Abo und die 12 bis 15 professionell eingelesenen Stücke der Zeit werden auch ein Teil des Podcast-Abos sein, so wie sie jetzt ja auch ein Teil des Digital-Abos sind. Das heißt, es wird nicht mehr separat diese beiden Abos geben, sondern es gibt dann nur noch das Podcast-Abo und das, was jetzt Teil des Audio-Abos ist, wird ein Teil des Podcast-Abos werden.
Häufig ist ja auch ein Argument in der Vermarktung, Pay-Modelle reduzieren dann den Anteil der Werbefinanzierung aus Konsumentensicht. Man wird sozusagen weniger irritiert durch die lästigen Versuche der Verlage, auch noch an anderer Stelle Geld zu verdienen. Wie sieht das dann bei Ihnen aus? Wird das zu einer Reduktion in der Vermarktung führen? Oder?
Also kurz- und mittelfristig bin ich überzeugt, nein. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir im Moment mit unserem Portfolio über eine wirklich große Reichweite verfügen, die ja noch bei weitem nicht komplett ausgelastet ist. Das heißt, ich sag mal, wir haben noch viel freies Inventar für Werbekunden, die bei uns schalten wollen. Und wenn wir jetzt einzelne Formate, bisschen Archivfolgen rausnehmen, dann hat das keinen so großen Effekt auf unsere Reichweite. Also nicht so, dass es jetzt spürbar wäre und ich jetzt auf einmal sagen könnte, okay, ich habe jetzt auf einmal deutliche Inventarprobleme. Man muss ja dazu sagen, die Serials waren bisher nie relevant für die Werbevermarktung. Und neue exklusive Folgen, die wir in Zukunft produzieren, sind ja nicht aktuell Teil der Werbevermarktung. Also da nehmen wir ja nichts weg, sondern wir führen nur neue Folgen vielleicht dann nicht der Werbevermarktung zu, weil einfach die Zielgruppe dann noch zu klein ist. Ich möchte das übrigens gar nicht ausschließen. Wenn wir viele Abonnenten haben, dann werden auch Paid Podcasts ein wichtiger Teil der Werbereichweite sein. Das ist auf der Webseite jetzt ja auch so. Das heißt, verschlossene Inhalte auf der Webseite haben mittlerweile eine so starke Nutzung, dass sie durchaus auch einen relevanten Anteil am Werbemarkt wiederum haben, weil wir ja auch für Bezahlinhalte Werbung nicht ausschließen. Aber im Podcast-Bereich muss man sagen, das, was wir wirklich wegnehmen, ist im Prinzip das, was wir gerade mit dem Archiv haben. Und da ist nochmal der Sonderfall, dass wir erst 21 den Ad-Server eingeführt haben. Das heißt, alle Folgen, die vor 21 produziert wurden, stehen im Moment der Werbevermarktung sowieso nicht mehr zur Verfügung. Also da haben wir gar keinen Effekt.
Man führt ja, wenn man auch ein neues Angebot in den Markt bringen möchte, gern ein vermeintliches Totschlagargument an, irgendeine neue Hochglanzproduktion, die Menschen direkt vor das Schaufenster führt und dazu sorgt, dass sich Begehrlichkeiten entwickeln. Gibt es denn mit dem Start des Pay-Only-Abos so ein Geheimnis, das Sie jetzt verraten?
Es ist ja auch schon mal kommuniziert worden und ich würde mal sagen, es lohnt sich jetzt bei Verbrechen mal genauer hinzusehen und was da gegebenenfalls in Zukunft passieren wird. Ich glaube, da wird es Inhalte geben, die einen Grund geben, auch ein Abo abzuschließen.
Das heißt, Sie verraten jetzt, wer der Täter wirklich war, was vorher die Kriminalpolizei noch gar nicht wusste.
Sehr schön, dann würde ich mir das vielleicht auch anhören tatsächlich. Nein, aber es ist ja wie gesagt schon angekündigt worden, dass wir ab März, April tatsächlich exklusive Folgen auch im Bereich Verbrechen produzieren wollen.
Die dann tatsächlich exklusiv heißt, eben diese Sonderfolgen, weitere.
Gut. Genau.
Sie haben bei den Potenzialen sicher noch ein bisschen Zurückhalten gegeben. Trotzdem vielleicht, wenn man es andersrum dreht, Sie führen das jetzt ein. Zum Jahresende wird er gerne abgerechnet. Wie glücklich, mit welcher Zahl sitzen Sie besonders glücklich beim Familienweihnachtsfest? Welcher Abostand muss erreicht sein?
Also das glauben Sie mir jetzt wahrscheinlich nicht, aber tatsächlich haben wir keine Mindestmenge prognostiziert, wo wir sagen, ob da lohnt sich oder nicht. Das haben wir damals bei der Einführung der Paywall auch nicht gemacht. Das heißt, wir sind glücklich, wenn wir Abonnenten gewinnen und die glücklich sind mit dem Produkt und bleiben und nicht alle wieder kündigen. Das ist unser Ziel, je mehr, desto besser. Ich finde, der Fehler wäre, wenn man jetzt sozusagen, obwohl es keinen Investitionscase gibt, wenn ich jetzt einen sehr harten Businesscase hinterlegen würde, dann läuft man ja immer Gefahr, wenn man den nicht erreicht, dass man am Ende die falschen strategischen Entscheidungen trifft und sich selbst die Zeit nicht gibt, die so ein Produkt vielleicht braucht. Ich finde es total richtig, wenn Investitionen dagegen stehen, dass man sagt, ab wann rechnen die sich? Aber da wir mit Podcast ja schon live sind und sehr viel Content am Start haben, ist es für uns eher die Rechnung, jeder Abonnent hilft uns an der Stelle, auch für die Zukunft unser Geschäftsmodell weiterzuentwickeln. Und ich bin mir nicht sicher, wie schnell sich dieser Markt entwickeln wird. Denn eine Sache ist ja tatsächlich ganz anders, als es die Situation bei Einführung der Paywall war. Bei der Paywall waren wir sehr spät. Fast alle anderen Titel hatten schon Paywalls eingeführt. Wir haben uns ja sehr viel Zeit gelassen mit unserem Modell damals, Z+. Das hatte natürlich einen großen Vorteil für uns. Nicht nur, dass wir sehen konnten, was bei anderen funktioniert und was nicht und Fehler vermeiden konnten, sondern wir hatten natürlich auch schon, wir sind auf einen Markt getroffen, auf Kunden getroffen, die schon dran gewöhnt waren, dass Inhalte verschlossen sind, weil sie das schon von anderen Webseiten kannten. Warum sind wir damals so spät gestartet? Weil wir ja auch nicht der Reichweitenführer waren. Da gab es andere, die deutlich größere Reichweiten hatten, die deutlich stärker auch aufgrund des Drucks im Werbemarkt da agiert haben. Und das hat uns ein bisschen die Möglichkeit gegeben, sage ich mal, als etwas später im Markt startender eben wirklich auch Fehler zu vermeiden. Jetzt ist die Situation ja genau umgekehrt. Wir sind zumindest im publizistischen Bereich der Reichweitenführer in Deutschland. Wenn es wahrscheinlich irgendeine publizistische Marke gibt, die in Deutschland Paid Podcast einführen kann, dann sind wir das. Kein anderer. Kein anderer ist so groß wie wir, außer den Öffentlich-Rechtlichen, die das natürlich nicht tun. Und da gibt es natürlich viele einzelne Entertainment-Podcasts von einzelnen Personen, die auch andere Refinanzierungsmodelle haben, die uns ja auch verschlossen sind, über Hostread und Ähnliches.
Andersrum gedreht, Sie machen die Fehler jetzt in dem Fall stellvertretend für die Mitbewerber und die dürfen aus Ihren Erfahrungen lernen.
sag mal so, ich glaube, ja, also gerne, ich freue mich für jeden, der uns folgt und gerne können Sie auch Dinge, die wir dann vielleicht anders machen, auch gleich besser machen. Das tut mir überhaupt nicht weh. Ich bin froh, wenn sich dieser Paid-Podcast-Markt sozusagen entwickelt, weil wenn, muss sich ein Markt entwickeln und das können dann nicht nur wir alleine sein. Also ja, natürlich freue ich mich, wenn diesem Weg auch andere Titel folgen werden. Es ist nicht so, dass aber wir jetzt ein Problem hätten, wenn es ein bisschen dauert, sondern es ist für uns völlig okay, wenn wir zu Beginn auch erstmal experimentieren, ausprobieren, schauen, was funktioniert, weil sozusagen für uns ein Fehler kein großes Geld kostet, sondern wir haben das Angebot sowieso am Start. Wir können jetzt einfach mal schauen, welche Podcasts gut bei dem Abo funktionieren, welche Inhalte besser funktionieren. Der Vorteil ist, dass wir natürlich dann eben auch an der Spitze der Bewegung sind und vielleicht auch einfach schon Abonnenten gewonnen haben, die dann sagen, ein anderes Podcast-Abo brauche ich auch nicht mehr.
Trotzdem, ein bisschen Trommeln schadet nie. Wird es denn eine flankierende Werbemaßnahme geben zur Einführung des Pay-Only-Modells und wie sieht die dann aus?
Also wir werden kommunizieren, aber ich hatte es vorhin schon gesagt, Podcasts sind sehr emotional. Das heißt, die Hörer haben eine große Bindung an einzelne Podcasts oder an einzelne Hosts. Darum sind wir relativ sicher, dass es jetzt nicht so wahnsinnig viel Sinn macht, wenn wir sagen würden, es gibt jetzt ein Podcast-Abo der Zeit in aller Breite und dafür würde ich jetzt teure Fernsehwerbung schalten. Sondern viel wichtiger ist, dass wir, glaube ich, in den spezifischen Podcasts und an die spezifischen Zielgruppen gerichtet sagen, Achtung, das haben wir jetzt ja schon begonnen. Die Hosts haben ja jetzt schon angefangen auch zu kommunizieren, dass manche Inhalte nur noch erreichbar sind, wenn ich ein großes Abo habe. Und das ist, glaube ich, auch die richtige Art, weil wir müssen die Hörer überzeugen. Und das geht am besten über die Hosts und über die Kommunikation in den spezifischen Podcast. Wir werden das auch an anderen Stellen begleiten, aber ich glaube nicht, dass es jetzt nötig ist, eine große Branding-Kampagne in ganz vielen Kanälen zu schalten. Ich glaube nicht, dass das uns wirklich helfen würde. Der zweite Grund ist, das größte Marketing und den größten Effekt erzielt man natürlich, indem Menschen einfach an diese Schranke stoßen auf den externen Plattformen. Das sehen wir ja auch bei der Paywall. Der größte Treiber für Neukunden ist der Kontakt mit der Schranke auf der Website. Und insofern werden wir natürlich versuchen, Nutzer auch vermehrt an diese Schranken zu führen, um da dann eben über diesen Kontakt auch Abos abzuschließen.
Weil Sie den sehr offensichtlichen Vorteil der auch markanten Journalistenpersönlichkeiten, die dann auch gleichzeitig Podcast-Host bei Ihnen im Haus sind, ansprechen. Trotzdem, es gibt ja auch gegenläufige Markttendenzen, die beispielsweise Avatar-Produktionen, KI vergünstigte Produktionen ermöglichen. Inwieweit reicht Ihre Leidenschaft auch in dem Bereich zum Experimentieren oder sind Sie da doch konservativer und vorsichtiger als vielleicht so manche andere im Markt?
Da muss man jetzt vielleicht ein bisschen das Thema breiter machen und sagen, dann reden wir nicht mehr von Podcasts, sondern dann reden wir, sage ich mal, von dem Thema Audio. Und davon, wie wir Audio in unser Angebot integrieren. Und da arbeiten wir ja durchaus auch mit künstlicher Intelligenz und mit anderen Angeboten. Wir haben beispielsweise eine neue Technologie im Bereich Text-to-Speech gelauncht. Das heißt, wer sich jetzt bei uns über künstliche Stimmen Artikel vorlesen lässt, wird bemerken, dass die Qualität sich vor einiger Zeit signifikant gesteigert hat und dass wir mittlerweile mit Stimmen arbeiten, die man tatsächlich gar nicht mehr so einfach von einer natürlichen Stimme unterscheiden kann. Aber das Vorlesen von Texten ist für uns kein Produkt, sondern das ist ein Feature. Das heißt, wir glauben, dass es Menschen gibt, die wollen eben den Artikel gerne vorgelesen haben, weil sie vielleicht gerade die Hände frei haben möchten oder Auto fahren. Und dann gilt bei uns die Regel, dass ein Paid-Artikel auch in der vorgelesenen Form paid ist und ein Free-Artikel auch in der vorgelesenen Form free ist. Das heißt, das Vorlesen selber, das automatisierte Vorlesen stellt an dieser Stelle kein Produkt, sondern ein Feature dar. Da arbeiten wir auch mit KI. Das professionelle, von Menschen eingelesene, was wir ja in unserem Audioprodukt haben, das ist erstmal weiterhin Teil des Produktes Podcast. Das wollen wir auch nicht freigeben. Aber das wären ja sowieso alles auch verschlossene Texte, weil es ja Texte aus der verschlossenen Ausgabe der Zeit sind. Insofern auch, selbst wenn sie KI gelesen wären, müsste man ein Abo haben, um sie sich vorlesen zu lassen. Aber es ist tatsächlich so, dass das Thema Audio für uns ein sehr spannendes ist, auch die Nutzung von KI. Im Podcast-Bereich, wo wir jetzt das Abo einführen, haben wir allerdings keine Pläne, jetzt KI-generierte Podcasts kostenpflichtig zu machen. Also wir haben noch nicht mal Pläne, einen dauerhaften KI-generierten Podcast zu produzieren, aber wenn, dann garantiert auch nicht gegen Geld.
Okay. Vielleicht so ein bisschen, um es dann zu runden. Jetzt mit dem neuen Baustein dieses dann doch neuen Abos, auch wenn das Angebot ja durchaus gelernt ist, inwieweit, das ist eine Diskussion, die vor allem die Mitbewerber, die Medienbranche natürlich auch interessiert, inwieweit verwischt sich dann doch einmal mehr die vermeintlich starke Trennung oder eben doch nicht mehr so starke Trennung zwischen Zeit online, den digitalen Angeboten. Inwieweit ist es überhaupt noch zeitgemäß, von Zeit online zu sprechen und auch durchaus, wir hatten es eingangs gesagt, ja, auch manchmal ist es ja gefühlt so, als würden Sie zwei Firmen betreiben mit zwei verschiedenen Standorten. Führt da die Entwicklung zu noch mehr Annäherung?
Also auch das ist ja jetzt auch kein Geheimnis. Natürlich nähern wir uns weiter an. Und ich glaube, dass wenn man unsere Nutzer fragen würde, würden sehr viele Menschen da draußen, die sich durchaus vielleicht bewusst sind, dass es eine Zeit-Online-Webseite gibt und ein Angebot von Zeit-Online und eine gedruckte Wochenzeitung, würden trotzdem sagen, das ist doch die Zeit. Also ich glaube, dass die Marke dahinter von den meisten Menschen als die gleiche wahrgenommen wird, auch wenn sie die Produkte sehr wohl auseinanderhalten können. Manchmal muss man da, glaube ich, auch in der Nomenklatur ein wenig aufpassen. Also ich glaube, den meisten Menschen ist schon klar, dass auf einer Webseite auch andere Dinge stehen als in einer gedruckten Zeitung. Einfach weil sie aktueller ist. Wenn ein schreckliches Attentat passiert, dann ist den Leuten klar, dass ich auf der Webseite quasi wenige Minuten später Informationen finde und auch anders über dieses Thema informiert werde, als es dann vielleicht in der kommenden Ausgabe der Wochenzeitung ist. Das sind zwei verschiedene Produkte, die auch zwei verschiedene Nutzungsbedürfnisse adressieren. Aber ich glaube, dass die meisten Menschen da draußen ganz klar sagen, das ist beides die Zeit. Es ist eben nur einmal die Webseite und es ist einmal die Wochenzeitung. Und genauso ist es bei den Podcasts. Ich glaube, die Leute können durchaus unterscheiden, Podcasts sind ein spezifisches Produkt aus dem Hause Zeit. Ich glaube nicht, dass es ihnen jetzt wahnsinnig wichtig ist, ob der Markenname dahinter Zeit Online, die Zeit, Zeit Podcast oder was immer ist. Bei dem Podcast kommt eher dazu, dass, glaube ich, der Podcast selber, sozusagen die Marke des Podcasts, eine gewisse Bedeutung hat durch diese hohe emotionale Bindung, die ja wirklich dazu führt, dass sich da ganze Communities bilden, dass wir Events machen. Das ist, glaube ich, nochmal eine Besonderheit, dass der Podcast eine stärkere Community auf sich sozusagen beruft, als es jetzt ein Ressort auf einer Webseite tut zum Beispiel. Es gibt wahrscheinlich nicht so viele eingefleischte Fans eines Ressorts auf der Webseite, wie es durchaus Fans gibt von Alles Gesagt, vom Verbrechen, vom Politikteil oder all den anderen Podcasts, die wir anbieten. Aber die Marke dahinter sehe ich jetzt nicht also kritisch an. Und ja, natürlich müssen wir, je breiter wir uns aufstellen mit immer mehr Medienangeboten und mit Abos, die auch unterschiedlich miteinander verzahnt sind, desto wichtiger wird es natürlich, dass wir auch ganz klar sagen, wir sind ein Medienhaus, was verschiedene Mediengattungen adressiert mit journalistischem Inhalt und wir auf jeder dieser Plattformen natürlich idealerweise das anbieten, was die Nutzer dort auch haben wollen. Ich glaube aber, dass die Zeiten, manchmal tun wir so, als würden wir ja noch in der Zeit kurz nach der Jahrtausendwende leben, wo es noch ganz klar Zeitschriften gab und Webseiten gab und das waren konkurrierende Produkte und die haben irgendwie auf wen und da hat man auch noch gedacht, okay, die Webseite macht irgendwann die Zeitung kaputt und ähnliches. Ich glaube, das ist so ein bisschen überwunden mittlerweile, sondern alle diese Medienprodukte erfüllen ihren Zweck auch nebeneinander.
Aber natürlich charmant, wenn die emotionale Bindung unbestritten sehr hoch ist. Theoretisch könnte Jochen Wegner mit dem Alles Gesagt Podcast ja auch mal in den Vorruhestand gehen und den dann von der sonnigen Insel aus weiter betreiben. Oder haben Sie da keine Sorgen, dass seine Fangemeinde eben an die unterschiedlichsten Orte folgt?
Ich hoffe, die bringen Jochen jetzt nicht auf dumme Gedanken, wenn er das jetzt hört. Nein, Sorgen habe ich da keine und ich glaube auch immer noch, dass es gut ist, dass es alles aus dem Hause Zeit kommt. Aber ja, also natürlich ist es so, dass, glaube ich, ähnlich wie im Fernsehen bei Podcasts eine höhere Bindung oft an die einzelne Person vorherrscht, als es im Print vielleicht der Fall ist. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum natürlich auch sehr viele Journalisten sehr gerne Podcasts produzieren, was uns ja sehr gut gefällt als Verlag, dass da auch eine hohe Begeisterung in der Redaktion ist, weil es vielleicht auch den Journalisten natürlich gefällt, auch eine Bühne zu haben, auch ein bisschen. Aber wie gesagt, das ist ja eine Win-Win-Situation für uns.
Vielleicht als allerletztes, jetzt ist ja sicher auch bei Ihnen ganz streng vorgesehen, dass Sie überparteilich und Ähnliches agieren. Sie wollen sich jetzt auch sicher niemanden vergreuen. Aber was ist denn eigentlich Ihr Lieblingspodcast aus dem eigenen Hause?
Also tatsächlich bin ich nicht der größte Podcast-Hörer, weil ich nicht so gerne Kopfhörer im Ohr habe und daher viele Gelegenheiten für mich wegfallen, Podcasts zu hören, und ich fahre auch nicht lang genug Auto oder Bahn. Aber meine Partnerin ist begeisterte Podcast-Hörerin, auch Hörerin aller Podcasts der Zeit. Tatsächlich habe ich über sie sehr viel gehört und ich sag mal, wenn es ein Favorite bei mir gibt, dann ist es, glaube ich, das Politikteil.
Herr Tarragono, hat mich wirklich sehr gefreut. Herzlichen Dank für die Einblicke und ja, man wird ja fast wieder neugierig, nochmal genauer ein bisschen nachzustöbern.
Auf jeden Fall, ich hoffe, dass Sie das tun. Sehr gerne und ich danke.
Turi 2 Podcast. Alle Folgen findest du unter turi2.de/podcast.